Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Dr. Astrid Neu-Lobkowitz. Die Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie ist seit über 25 Jahren niedergelassen. Sie hat sich neben der Behandlung von allen seelischen Erkrankungen, insbesondere von Depressionen, Angstzuständen und psychosomatischen Symptomen, auf die Behandlung von ADHS spezialisiert. Ich wollte von ihr wissen, was ADHS eigentlich ist, was es für Kinder und Jugendliche bedeutet, welche Folgen es haben kann, wenn es in einer dysfunktionalen Familie auftritt und warum es gerade zu diesem Krankheitsbild so wahnsinnig viele Halbwahrheiten, Gerüchte und Mythen gibt. An dieser Stelle auch ein Hinweis auf die kostenlosen Fortbildungen der Goldkind-Stiftung. Unter goldkind-stiftung.de/fortbildungen-von-goldkind findet ihr aktuelle Termine zu spannenden Fortbildungen zu verschiedensten Themen.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Frau Dr. Astrid Neu-Lobkowitz, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über ADHS bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen sprechen zu können und mehr darüber erfahren zu können. Herzlich willkommen.
Danke für Ihr Interesse.
Wenn wir gleich zu Beginn mal mit einer Begriffsklärung starten, weil es gibt ja wahnsinnig viele Mythen und Gerüchte rund um ADHS, ganz viele falsche Annahmen. Deshalb vielleicht am Anfang mal die Frage an Sie ganz direkt. Was würden Sie denn am Ende sagen, ist ADHS wirklich und wie äußert es sich und wie kann man das definieren, damit da gleich zu Beginn mal alle Missverständnisse ausgeräumt sind?
Also es ist erstmal eine neurobiologische Besonderheit. Ich nenne das immer eine besondere Art zu sein, von der etwa 5% der Menschen in Deutschland und Mitteleuropa betroffen sind. Und diese neurobiologische Besonderheit, die bringt man mit auf die Welt. Also sie ist nicht entstanden durch irgendwelche Konflikte oder irgendwelche Traumata in der Kindheit. Und das ist so ein anderes Stärke- und Schwächeprofil, was man hat. Und je nachdem, wie ausgeprägt das ist, das gibt's, wir nennen das Spektrumerkrankung von Normvariante bis zu schweren seelischer Erkrankung. Ja, da liegt man irgendwo auf dem Spektrum, wenn man betroffen ist. Wenn man nicht ausgeprägt betroffen ist, ist es auch nicht behandlungsbedürftig. Aber was ADHS-Betroffene schwer können, die sind extrem ablenkbar, die springen sehr mit ihren Gedanken, die sind ganz schnell, wenn viel um sie herum sind, gestresst und angespannt, schnell reizüberflutet. Sie haben ein Problem mit der Motivation, sich für Dinge zu motivieren, die spannend sind. Also sie können sehr gut Dinge machen, die sie spannend und interessant finden, aber eben nicht für Dinge, die so tägliche Routinen, tägliche Pflichten sind. Sie können oft Aufgaben nicht zu Ende machen. Sie haben ein Problem mit Selbstorganisation, sind oft chaotisch, vergesslich, sprunghaft. Sie verbummeln, verbasseln Termine, verlieren Sachen, finden das nicht, können sehr schlecht Strukturen einhalten. Und sie haben oft so eine enorme Stimmungslabilität. Das heißt, dass sie ganz schnell gekränkt, verletzt sind, ganz schnell heftig reagieren und so gefühlsmäßig überschießend einfach auf soziale Reize reagieren. Und das führt eben oft auch zu großen Problemen in Beziehungen und auch in im Arbeitsleben, dass sie einfach dann so impulsiv und heftig sind. Und das ist natürlich auch für Betroffene sehr anstrengend. Und das ist eine Störung der Steuerungsfunktion, also sich selbst zu steuern, sich selbst zu kontrollieren und auch eine Störung der Planungsfunktion. Gut zu planen, auf ein Ziel hinzuarbeiten, dran zu bleiben. Und das spielt natürlich heute in unserem Leben eine große Rolle, dass man sich gut kontrollieren, steuern und motivieren kann.
Sie haben gerade schon von einem Spektrum bei ADHS gesprochen. Das heißt, es gibt bei dieser Erkrankung verschiedene Schweregrade, verschiedene Ausprägungen. Was würden Sie denn sagen, ab wann macht eine Behandlung von ADHS tatsächlich Sinn und wann kommt man vielleicht auch ohne aus?
Also in dem Moment, wo man einmal ganz wichtig bei Kindern, wo sie unter ihren Möglichkeiten, unter ihrem Potenzial bleiben, also durch diese Sprunghaftigkeit und Ablenkbarkeit und Motivationsstörung bleiben die oft deutlich unter dem, was sie eigentlich könnten. Auch im Arbeitsleben, wenn man Schwierigkeiten im Arbeitsleben deswegen hat, wenn man Probleme in Beziehungen bekommt. Und was eben ganz wichtig ist bei ADS, fast 80% aller ADS-Betroffenen entwickeln im Laufe ihres Lebens Begleiterkrankungen, vor allem Depression, Angststörung, Suchterkrankungen. Und wenn die eben zusätzlich mit auftreten, die werden nicht gut behandelt, wenn man die ohne Kenntnis der ADS, wenn das ADS nicht mitbehandelt. Wenn Sie so wollen, füttert das ADS immer wieder diese Begleiterkrankung. Und deswegen ist das so wichtig, dass man das ADS auch noch erkennt und erfasst und das mitbehandelt, weil dann auch die Prognose von der Depression und von der Angststörung deutlich besser ist, weil man einfach nochmal eine zusätzliche Behandlungsoption hat.
Gerade in den vergangenen Jahren hat sich ADHS ja auch zunehmend zu einer Modeerkrankung entwickelt. Das heißt, es wurde sehr, sehr viel darüber gesprochen, sehr viel berichtet. Es wurden auch viele Gerüchte verbreitet, die vielleicht gar nicht stimmen. Es sind viele Mythen entstanden, gerade auch um die Wirksamkeit oder Sinnhaftigkeit der Behandlung. Und darunter mussten vor allem die tatsächlichen Patienten von ADHS leiden, aber auch Kinder, die vielleicht gar kein ADHS haben, weil sie schnell abgestempelt wurden als ADHS-erkrankte Personen, nur weil sie vielleicht nicht ganz hundertprozentig funktioniert haben oder sich hier und da mal nicht konzentrieren konnten oder unaufmerksam waren. Wie erklären Sie sich denn diese ganze Entwicklung? Wie kam es denn dazu und was kann man dagegen tun?
Also jetzt muss man sagen, es ist die häufigste Erkrankung im Kindes- und Jugendalter. Es sind 5-7% aller Kinder betroffen und es ist viel. Ja, also es ist jetzt, das ist schon eine große Anzahl von Kindern. Und es ist ja nicht so, dass nicht jedes Kind auch mal konzentrationsgestört oder bockig oder heftig und emotional ist. Aber dass sich das eben wie ein roter Faden durchs Leben zieht, dass dass eben in der Schule zu Schwierigkeiten kommt, dass die Eltern auch sehr gestresst sind. Also da müssen schon viele Sachen zusammenkommen. Das muss vor allen Dingen auch immer da sein. Und es ist ja lange so darüber geredet worden, ja, das ist eine erfundene Erkrankung. Und das stimmt aber nicht. Wir haben ja weltweit, ist ADHS als Erkrankung anerkannt. Das ist in der internationalen Klassifikation für Erkrankungen, die weltweit gleich ist, mit 3 Ziffern vertreten. Also es wird in der ganzen Welt nach den gleichen Schemata ADHS diagnostiziert. Und wir sehen das ziemlich konstant, dass auch in anderen Ländern ADHS genauso auftritt. Das ist wirklich wichtig, dass wir die Kinder früher fassen, weil die sonst ein großes Risiko haben für die Entwicklung von weiteren seelischen Erkrankungen und einfach häufiger scheitern. Häufiger scheitern, häufiger abgelehnt werden, häufiger soziale Schwierigkeiten bekommen. Und das ist ja sehr schade. Das kann man ja einfach auch vermeiden, wenn man das rechtzeitig erkennt, wenn man den Kindern das erklärt, wenn man den Eltern Unterstützung gibt, was die Kinder brauchen. Und wenn das eben doch auch deutlich ist, eine medikamentöse Behandlung, das ist gerade im Erwachsenenalter eben oft so game- und life-changing, dass das einfach dass es gerade die Medikation ist eben nicht Psychotherapie, die Behandlung bei ADS, sondern erstmal medikamentöse Behandlung, weil das dabei hilft, dass man dann Sachen, dass man Aufgaben anfangen kann, dass man sich konzentrieren kann, dass man nicht mehr so schnell aus der Haut fährt, nicht mehr so dünnhäutig und durchlässig ist, dass man viel stabiler wird auch in den Stimmungen. Und das erleben viele Menschen als eine ungeheure Entlastung und vor allen Dingen natürlich auch die Erklärung, warum bin ich so anders als andere Menschen.
Wir sprechen ja bei Goldkind ganz viel über Kinder aus dysfunktionalen Familien, also Familien, in denen Elternteile zum Beispiel an psychischen Erkrankungen leiden und deshalb ihrer Elternrolle nicht ganz gerecht werden können. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade Kinder und Jugendliche, die an ADHS erkranken, noch ein Mehr an Aufmerksamkeit und Betreuung durch die Eltern benötigen, weil es ja dann im Zweifel eben auch um eine ärztliche Abklärung geht, um vielleicht eine Medikation geht. In jedem Fall aber darum geht, diese Kinder zu unterstützen und auf ihrem Weg zu begleiten. Sie haben vorhin gesagt, es gibt verschiedene Ausprägungen von ADHS und es ist angeboren. Kann es denn auch passieren, dass sich eine ADHS-Erkrankung verschlimmert, wenn sie nicht behandelt wird und wenn sie vielleicht eben auch durch fehlende Aufmerksamkeit und Betreuung durch die Eltern einfach nicht erkannt wird?
Ja, natürlich. Das spielt jetzt, Sie bringen zwar diese besondere Art zu sein mit auf die Welt. Und jetzt ist halt, Sie haben meistens auch mehrere Familienmitglieder, die von ADS betroffen sind. Und das sind oft dysfunktionale Familien, weil natürlich die Eltern dann auch nicht beruflich so performen, weil die oft auch noch ein Suchtproblem oder Depression dabei haben. Und jetzt muss man sich vorstellen, sie sind schon hoch emotional. Ich nenne die ADSler gerne Mimosen mit einer Holzkeule. Extrem empfindlich, heftig im Austeilen. Und je mehr sie jetzt Betroffene haben, die triggern sich ja alle gegenseitig. Ja? Also ADS-Kinder sind extrem anstrengend und fordern auch wirklich ganz viel pädagogischen Aufwand für die Eltern. Ich sage immer, es ist mal 3, wenn man ein ADS-Kind hat. Wenn man jetzt selber ADS hat dauernd impulsiv ist, dauernd zündet, sein Leben selber nicht auf die Reihe bekommt. Und dann hat man ein ADS-Kind, was grundsätzlich nicht macht, was es soll, was nicht schläft, das gehört oft auch dazu, Schlafstörungen, was ständig am Kämpfen ist. Da triggern sich Kind und Eltern, ohne dass sie es wissen und auch wollen. Und das kann eben wirklich zu ganz, ganz heftigen Situationen führen. Und wir wissen leider auch, dass in diesen Familien, wo mehrere ADS-Betroffene sind, es häufiger zu Gewaltausbrüchen kommt, zu Entgleisungen. Ja, also das sind wirklich leider oft dysfunktionale Beziehungen und Elternhäuser, weil eben auch diese Gefühlskontrolle eben so schlecht oft ist, ja. Und wenn Eltern dann da rumschreien und sind nicht konsequent sind in ihrer Erziehung, dann wird das alles schlimmer. Also spielt natürlich eine große Rolle, wenn sie mit ADS zur Welt kommen, wie wachsen sie auf? Es ist ein Unterschied, ob sie Eltern haben, die beide Lehrer sind, die wo ein kleines Häuschen mit Garten da ist, wo man sich bewegen kann, außer im Fußballverein ist, dass man unterstützt wird. Oder ob sie bei einer alleinerziehenden Mutter, die völlig überfordert ist, auch ADS hat, im Hochhaus aufwachsen und keinen Auslauf haben und den ganzen Tag sich selbst überlassen sind. Das ist ja klar, das gilt ja für alle seelischen Erkrankungen, dass die sehr moduliert werden von der Umwelt auch. Aber wir haben eben oft auch Familien, gerade in den Problembezirken, Da ist ganz, ganz viel ADS zu Hause. Und die werden dann leider auch wieder früher schwanger, weil auch zur Schwangerschaftsverhütung braucht man Planung. Die werden, das sind die Mädchen oft sehr früh Mütter und dann auch überfordert und dann geht das gerade so weiter. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das ADS zu erkennen und möglicherweise sogar die ganze Familie zu behandeln. Ich habe Familien, da ist jeder von ADS betroffen.
In der breiten Öffentlichkeit spricht man ja vor allem über Kinder und Jugendliche mit ADHS. Über Erwachsene wird eher selten gesprochen, hat sich zwar auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren, aber dennoch, das, was Sie gerade beschreiben, macht ja auch nochmal deutlich, dass es auch durchaus Sinn macht, ADHS noch im Erwachsenenalter zu behandeln, richtig?
Unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig im Erwachsenenalter. Und das ist leider so, dass wir, also von den 5%, die wir als Erwachsene haben, haben wir nur einen ganz kleinen Teil behandelt, unter 10%. Und da vergibt man jetzt sehr viel Behandlungsoptionen, weil man behandelt ADS anders als Depressionen und Angststörungen, nämlich mit Stimulantien, das ist Ritalin oder Dexamphetamin, was nur bei den ADS-Lern zur Folge hat, dass sie sich damit konzentrieren können und damit einfach auch so ausgeglichener und entspannter sind und damit auch besser sich motivieren können. Und das macht unglaublich viel aus. Wie gesagt, viele Betroffene erleben das als eine ungeheure Entlastung, weil ihr Leben ist halt mit ADS ständig Stress. Und obwohl sie sich anstrengen, sie scheitern damit ganz oft. Ja, und das ist natürlich auch wahnsinnig frustrierend und auch immer wieder schon ein Einstieg in Depressionen und auch ganz schnell in Sucht.
Wir haben jetzt schon öfter die medikamentöse Behandlung erwähnt. Deshalb möchte ich an der Stelle auch nochmal nachfragen. Wenn ich ADHS-Patient oder Patientin bin und eine Medikation verschrieben bekommen habe, ist es denn dann so, dass ich die auch wirklich langfristig nehmen muss, also eigentlich nicht mehr absetzen kann, wenn ich den positiven Effekt nicht wieder schmälern möchte? Oder ist es so, dass vielleicht dann langfristig oder sogar mittelfristig auch eine Verbesserung der Erkrankung eintritt?
Also ich vergleiche das immer gerne wie mit einer Brille. Wenn Sie schlecht sehen, geht ja auch. Aber es ist wahnsinnig anstrengend und Sie übersehen doch vieles und Sie sind abends erschöpft. Wenn Sie eine Brille kriegen, sagen Sie, wow, das sehen andere immer, die haben es ja so leicht. So ist das mit der, ich vergleiche es eben als eine chemische Brille mit dieser Medikation. Und unser Gehirn ist eben anders als eine Augenlinse, die ist doof, die entwickelt sich nicht, die Augenlinse bleibt schlecht, ja. Aber unser Gehirn lernt auch, wenn es mal eine Zeit lang sich mithilfe der Medikation konzentrieren kann, wie es ist, konzentriert zu sein, wie es ist, aufgeräumt zu sein, eine Sache nach der anderen zu Ende zu machen und so. Und da, ich sehe es doch sehr oft, dass man es eben nur für eine bestimmte Zeit nehmen muss und dann geht es besser. Oder ich habe auch Patienten, die nur in bestimmten Situationen dann die Medikation noch brauchen. Und das ist eben ein großer Vorteil dieser Stimulantienmedikation, die nur für ADS ist, dass man das auch nach Bedarf einnehmen kann. Manche nehmen das nur für ihre Steuererklärung oder für etwas, was ihnen wirklich sehr schwer fällt. Aber ich würde jetzt auch erstmal sagen, wenn es doch ein ADS ist, was Probleme macht, mal eine Zeit lang wirklich eine gute medikamentöse Einstellung. Und dann kann man sich einfach so, ja, neu orientieren und einfach vieles dazulernen. Und das ist so die positive Nachricht daran, ja.
Wenn wir gerade schon bei den Medikamenten sind und weil es gerade dazu ja auch ganz viele Halbwahrheiten im Netz gibt, vielleicht auch nochmal die Nachfrage. Wie steht es denn um Nebenwirkungen bei den ADHS-Medikamenten?
Ja, das Erstaunliche ist ja, dass die Nebenwirkungsrate relativ gering ist und trotzdem das so verpönt ist. Es liegt daran, dass es auf Betäubungsmittelrezept verordnet werden muss. Es muss deswegen auf Betäubungsmittelrezept verordnet werden, weil Menschen, die kein ADS haben, darauf auch euphorisch oder hyper werden können und das kann süchtig machen. Die ADSler werden darauf klar, wach, entspannt und können Aufgaben anfangen und zu Ende bringen. Das heißt, die ADSler haben keine Suchtwirkung darauf. Ja, und die sind eigentlich safe. Es steht für alle anderen unter Betäubungsmittelrezept, dass nicht jeder zum Hausarzt gehen kann und sich Ritalin zum Beispiel aufschreiben kann. Ansonsten sind die Nebenwirkungen Appetitmangel. Das ist für die Erwachsenen meist gar kein Problem, sondern eher eine gewünschte Wirkung. Bei den Kindern muss man ein bisschen aufpassen, dass die genug essen. Es kann mal Kopfschmerzen, Bauchschmerzen machen, wenn man es zu spät einnimmt, Schlafstörungen. Aber insgesamt sind die Nebenwirkungen überschaubar und sie sind vor allen Dingen auch sofort weg, wenn man es aufhört. Ja, also es sind nicht so langfristige Nebenwirkungen, wo man Bedenken haben muss, oh Gott, man schadet dem Kind. Wir wissen aber, dass Kinder, die behandelt worden sind, die kommen besser im Erwachsenenalter an. Die haben halt dann Erfolg. Die können in der Schule aufpassen. Das macht oft 2 bis 3 Noten aus, wenn man die Kinder behandelt. Und die werden ja nicht schlauer, sondern sie werden einfach nur besser konzentriert und motiviert. Ja, aber da fühlt man sich als Kind natürlich anders, aber eine schlechte 4 oder eine gute 2 schreibt mit dem gleichen Aufwand. Es gibt ja kein Medikament, was intelligenter macht, ja. Aber es gibt eben, wenn man ADS hat, dieses Zerstreute, dieses Ablenkbare und dieses Sprunghafte, das wird besser.
Wie erklären Sie sich denn, dass es gerade bei ADHS so viele Gerüchte im Netz gibt, so viele auch Verschwörungstheorien, die teilweise ja sogar die ganze Existenz dieser Erkrankung anzweifeln?
Es ist ja so, dass man da früher mal gesagt hat, alles ist Kindheit und Erziehung und wenn man eine Psychotherapie macht, dann wird das besser und dann kann man eigentlich alles behandeln und das stimmt nicht. Ja, also ADS ist klar neurobiologisch, das wissen wir von Zwillingsstudien, das sehen wir in den Familien. Also das heißt, das ist ja so das Erste, was da nicht passt, so ins Bild auch vieler Psychotherapeuten. Und dann die Empfehlung der Leitlinien, zumindest beim im Erwachsenenalter, ist immer medikamentöse Behandlung, wenn es eben zu Schwierigkeiten kommt. Und diese 2 Dinge, man muss Medikamente nehmen und es ist erblich, ist offensichtlich etwas, was so Widerstand hervorruft. Aber es ist halt einfach mal Realität und Fakt. Ja, und dem müssen wir uns auch stellen. Und das ist einfach so traurig, dass eben nur so wenig ADS-Patienten behandelt sind und ADS so ein dankbares Krankheitsbild ist, man kann Patienten so helfen. Und ich sehe oft Patienten, die sind 10 Jahre in Psychotherapie und es hat sich nichts verändert, weil es eben auch nicht das Problem ist. Das Problem ist, dass der Botenstoff Dopamin einfach zu schnell abgebaut wird. Und Dopamin ist ein Gehirnbotenstoff, der steuert Konzentration, Motivation und Stimmungsstabilität. Es ist einfach ein neurobiologisches Phänomen. Und Und das bringt nichts, wenn ich die Kindheit aufarbeite und so weiter, weil die Ursache da nicht ist. Und das muss einfach mehr in die Köpfe der Psychotherapeuten und auch der Psychiater, dass ADS anders ist als das, was wir auf der Universität gelernt haben. Das zeigt einfach ganz klar die heutige Forschung.
Wenn ich als Kind oder Jugendlicher jetzt Eltern zu Hause habe, die ADHS nicht ernst nehmen, vielleicht auch gar nicht das Wissen zu der Erkrankung haben und dann in ihrem Unwissen oder vielleicht auch in ihrer Ignoranz auf dieses Kind die ganze Zeit losgehen, also sagen, jetzt konzentrier dich doch mal, jetzt mach doch mal und jetzt streng dich doch mal an und dieses Kind die ganze Zeit darunter leidet, weil es ja irgendwie nicht besser kann. Was macht das denn mit diesem Kind?
Das ist so etwa, wenn Sie einem Fehlsichtigen sagen, der eben schlecht sehen kann, schau doch mal genau hin, ja. Das würde er nämlich sehr gerne, kann es aber nicht. Also ich sage das mal ganz hart, ich finde es unterlassene Hilfeleistung. Ja, also ein Kind unter Druck setzen, was sich nicht, das ist ja nicht faul. Das ist ja immer der böse Vorwurf an die ADS-Kinder, du bist faul, du hast keinen Bock, konzentrier dich mal. Sie können es nicht, weil ihnen dieser Botenstoff fehlt. Und das finde ich ja schon auch perfide. Man kriegt als Kind dann, das wissen wir sehr genau, auch die Kinder haben mehr Niederlagen, mehr Misserfolge. Die kommen schon sehr resigniert, frustriert im Erwachsenenalter an und da geht es ja gerade so weiter. Ja, und das finde ich eigentlich ziemlich schlimm, wenn man ein Kind, dem man helfen könnte, jeden Tag zu der Erfahrung aussetzt, dass es Misserfolge hat, dass es gelernt hat, dass es wieder nicht abgespeichert hat, dass es wieder irgendwas vergessen und vertrödelt hat. Ja, und es wird immer nur geschimpft und kritisiert. Und da versteht man natürlich schon, warum wir diese hohe Rate von Depressionen haben. 50% aller erwachsenen, unbehandelten ADHS-Patienten entwickeln Depressionen und Angststörungen.
Das heißt, da ist der Weg zur psychischen Folgeerkrankung bei den Kindern und Jugendlichen dann im Zweifel gar nicht so weit?
Ja, weil das sind ja Lebenserfahrungen, die können sie auch nicht einfach löschen, sondern die machen sie jeden Tag.
Wenn wir mal im Gegensatz zu diesem negativen Szenario den Idealfall nehmen, das heißt, Eltern nehmen wahr, da stimmt irgendwas nicht, vielleicht nehmen es auch die Lehrkräfte oder involvierte Betreuer, Pädagogen, Pädagoginnen, wie auch immer wahr, aber es wird erkannt, da stimmt irgendwas nicht, das Kind kommt im richtigen Moment zu einer ärztlichen Abklärung, es gibt eine Diagnose, die Medikation startet, die Behandlung geht los. Wie schnell setzt denn im besten Fall eine Besserung ein?
Die kann oft unglaublich schnell sein, je nachdem, ob man gerade das Glück hat, die richtige Dosis zu erwischen. Ja, es kann aber auch sein, dass man ein bisschen braucht. Man muss immer jeden Patienten individuell einstellen und gucken, dass die Dosis, ob die Dosis passt. Also es kann, dass manche Patienten kommen mit dem Wow nach Hause und sagen, boah, jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Buch gelesen. Bei anderen braucht man manchmal Wochen, um es richtig einzustellen. Also das, von daher kann man es nicht so pauschal sagen. Meist geht es aber viel, viel schneller als bei Antidepressiva, weil das nämlich ja sofort wirkt. Das ist kein Spiegelmedikament. Das wirkt sofort und es wirkt halt nur eine bestimmte Anzahl von Stunden. Wie eine Lesebrille halt, ja? Wenn man die absetzt, gut, ist es nicht mehr da. Aber man kann es eben sehr gut steuern damit auch.
Ab welchem Alter ist denn eine Diagnose überhaupt sinnvoll? Also wann macht es für Eltern Sinn, einen Arzt, eine Ärztin darauf anzusprechen, dann eben auch mit einem Psychiater zu sprechen und das Ganze zu diagnostizieren?
Ab 6 Jahren eigentlich, wenn man in die Schule kommt, ja.
Das heißt, davor ist es noch zu früh oder?
Es gibt Kinder, die wirklich sehr ausgeprägt sind, wo die Eltern überhaupt nicht klarkommen. Da würde man das früher machen. Das ist aber wirklich eine Ausnahme. Man würde wirklich bis 6 Jahren warten und dann einfach mal gucken, wie läuft es in der Schule.
Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn diese an ADHS erkrankten Kinder und Jugendlichen dann irgendwann mal ins Erwachsenenalter kommen? Ist es quasi gegeben, dass die ADHS-Erkrankung dann auch im fortgeschrittenen Alter bleibt? Oder gibt es da Hoffnung, dass das dann, wenn es denn auch frühzeitig behandelt wurde, vielleicht nicht mehr auftritt?
Je eher sie es auch dem Kind erklären, je eher sie es behandeln, je eher das Kind auch positive Erfahrungen, Erfolgserlebnisse hat, dann kann es sehr früh lernen, sich einfach auch zu adaptieren, dass es Listen schreibt, dass es sich gut organisieren kann. Ja, also die Prognose ist ungleich besser, wenn sie es ganz früh erkennen und es auch und auch dem Kind das beibringen, auf was muss es achten. Ja, es muss in einer reizarmen Umgebung arbeiten, muss in der ersten Reihe sitzen, es muss eins nach dem anderen machen. Also gibt so viele Unterstützung, dass sie dann auch dem Kind geben können, aber Voraussetzung ist, dass es eben auch erstmal eine chemische Brille hat, um das, was es lernen soll, auch wirklich lernen zu können.
Wenn uns jetzt Eltern zuhören, die sagen, ja, das klingt irgendwie so ein bisschen nach meinem Kind, vielleicht sollte ich da mal zum Arzt gehen und das abklären. Der Kinderarzt ist wahrscheinlich nicht der richtige erste Ansprechpartner. Ist es der Kinder- und Jugendpsychiater? Wo sollte man da hingehen?
Es gibt spezielle Kinder- und Jugendpsychiater und da ist es das häufigste Krankheitsbild. Bitte nicht Psychologe, Psychiater. Ja, weil das muss wirklich auch genau abgeklärt werden. Da muss man sicherlich ein paar Mal hingehen, da macht man Tests, da befragt man die Eltern, da befragt man die Lehrer. Ja, da guckt man, was hat das Kind für eine Konzentrationsfähigkeit, was hat das Kind für ein IQ. Weil man darf natürlich auch nicht ein Kind, was vielleicht nur mittelmäßig intelligent ist, dann auf ein humanistisches Gymnasium tun. Da ist vielleicht einfach falsch beschult und dann ist das ja kein ADS. Aber man guckt einfach, was ist der Unterschied zwischen, wir sehen oft einen hohen IQ und eine schlechte schulische Leistung, weil das Kind sich nicht konzentrieren kann. Und dann ist natürlich schlimm, wenn das Kind nicht die Erfahrung machen kann, auch seine Intelligenz zu nutzen, überhaupt in der Lage zu sein, seine Intelligenz zu nutzen.
Wie verhindern Sie an der Stelle denn Fehldiagnosen? Wir haben ja vorhin schon über die Medikation gesprochen und Sie meinten auch, wenn nicht ADHS-Erkrankte diese Medikation nehmen, könnte es zu, sagen wir mal, unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Also welche Maßnahmen treffen Sie da? Welche Filter gibt es da, die Sie anwenden, damit Sie eben verhindern, dass auch am Ende wirklich nur echte ADHS-Patienten und Patientinnen diese Diagnose bekommen?
Also wir sehen es eher umgekehrt. Wir sehen oft Kinder, die viel zu lange jeden Tag schlechte Erfahrungen machen. Also das wird ja nicht leichtfertig gegeben. Also die müssen Ja, die müssen Tests machen. Da befragt man die Eltern, befragt man die Schüler, man die Schule. Man begleitet ja auch die Kinder und guckt, wird das besser mit der Medikation? Ja, man befragt dann die Eltern wieder. Sind sie ruhiger? Können sie besser einschlafen? Sind sie nicht mehr so impulsiv? Ja, also das ist ja nicht so, dass man einfach Medikamente gibt und dann überlässt man sie die Kinder. Ja, sondern man ist ja auch immer im Kontakt mit den Eltern und den Kindern und schaut, wie das läuft.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Missverständnisse und auch Fehlannahmen, wenn es um ADHS geht? Gibt es da Dinge, die Sie von Eltern zum Beispiel immer wieder hören und die eigentlich gar nicht stimmen?
Ja, dass die Kinder nicht wollen, dass die Kinder faul sind oder dass die Eltern auch, wenn sie selbst betroffen sind, sagen, ja, die Lehrer verlangen zu viel von den Kindern und die müssen doch nicht still sitzen und ja, also, dass sie sich eher noch so auf die Seite der Kinder stellen, was natürlich dann auch nicht sinnvoll ist, ja, weil also natürlich müssen auch Kinder so Grundanforderungen schaffen können, wie im Unterricht sitzen zu bleiben, ja, Hausaufgaben zu machen. Ja. Oft brauchen die ewig zum Hausaufgaben machen, dann kommen die gar nicht mehr zum Spielen. Die brauchen alleine zum Anfang eine Stunde, ja, dann gibt's riesen Zoff in der Familie, weil sie die nicht fertig kriegen. Ja. Also es ist ein täglicher Kampf, ja, und da hängt der ganze Familiensegen schief. Das Kind kann nicht mehr spielen, weil es wieder zu lange da mit den Hausaufgaben verbracht hat. Da ist ja nichts bei gewonnen.
Würden Sie sagen, dass ein ADHS-Patient, eine ADHS-Patientin gerade auch im Kinder- und Jugendlichenalter mit der richtigen Behandlung auf das gleiche Leistungsniveau kommen kann, das auch ein Nicht-Erkrankter erreichen kann?
Ja, würde ich sagen. Die Medikation ist im hohen Maße wirksam, ja, aber auch nicht bei jedem. Es gibt kein Medikament, was immer wirkt, ja. Aber wenn es gut auf Medikamente anspricht, ja. Natürlich ist noch dabei, dass man Sport machen muss, dass man eben lernen muss, sich besser zu organisieren und so weiter. Dann haben ADSler die gleichen Chancen. Die sind ja nicht dümmer, sondern die können einfach nur durch diese hohe Ablenkbarkeit und Impulsivität in unserer Gesellschaft heute wenig bestehen.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns geholfen haben, ADHS ein wenig besser zu verstehen und dass wir vielleicht auch das ein oder andere Missverständnis aus dem Weg räumen konnten. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.